Immobilien, Aktien, Anleihen. Anlegen mit dem richtigen Mix. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Auf dem FAZ-Kongress 2024 habe ich mit der Chefvolkswirtin der Helaba, Gertrud Traut, über die Risiken der Geopolitik und die Chancen für Anleger gesprochen. Diesen Live-Podcast hören Sie jetzt. Mein Name ist Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 30. April.
Kennen Sie schon Kleinanzeigen-Immobilien? Mit den leistungsstarken Vorteilspaketen für Immobilienprofis von kleinanzeigen.de machen Sie sich und Ihr Portfolio sichtbarer denn je. Kleinanzeigen ist mit mehr als 15 Millionen erreichten Kunden monatlich in der Immobilienkategorie Ihr Partner für mehr Erfolg. Entdecken Sie jetzt die flexiblen Vorteilspakete. Mehr als 11.000 Immobilienprofis vertrauen bereits darauf. Erfahren Sie mehr auf kleinanzeigen.de/Immobilienprofis.
Werten Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Freue mich sehr, dass so viele Leute dem zweifellos interessantesten Thema heute oder im Tag gefolgt sind. Der Bundespräsident, auf den wir ja sehr stolz sind, dass er hier war, hat ein bisschen überzogen, aber das macht uns gar nichts, denn das Anlagethema ist wichtig und deswegen haben wir genau die 45 Minuten, die auch im Plan sind. Also Ihnen geht hier nichts verloren. Ich freue mich sehr, dass Gertrud Traut da ist, die Chefvolkswirtin der Helaba. Seit 2005 sind Sie das schon. Das ist ja, da gibt es aber nächstes Jahr, glaube ich, eine große Party, oder? Könnte man vielleicht.
Vielleicht.
Oder? Vielleicht, mal gucken. Freut mich sehr, wir kennen uns auch schon eine Weile. Ich habe schon viele schöne Panels mit Frau Traut gemacht. Es ist immer wieder ein großer Genuss. Und man muss auch wirklich sagen, was wirklich toll ist an ihr können Sie sich sehr orientieren. Das Thema DAX-Prognose, da sind Sie schon immer sehr, sehr gut dabei. Das muss man schon sagen. Das ist wirklich toll. Sie haben ganz sicher, das bin ich von dieser Art von Panels gewohnt, auch Fragen dabei. Sie wissen ja auch aus den vergangenen Jahren, habe ich ja auch immer mal Herrn Lohmann hier gehabt. Da kamen dann immer Menschen mit so Aktentaschen, die hatten gleich ihre ganzen Rentenversicherungsbescheide dabei und wo es hingeht und was man da alles machen könnte. Ich sehe da eine Aktentasche. Mal gucken, aber insofern, ja, beteiligen Sie sich. Wir plaudern jetzt ein bisschen über das Thema Anlage, wo geht's hin an den Märkten. Ich meine, das, was Herr Steinmeier eben in seiner Rede auch gesagt hat, das hat nun mal auch Einfluss auf die Finanzmärkte, diese ganze geopolitische Lage, das ist so. Allerdings muss man ja auch sagen, darüber werden wir bestimmt auch gerade sprechen, die Zeiten waren natürlich auch nie einfach. Also irgendwas ist ja im Zweifel auch immer und das vergisst man tatsächlich auch so ein bisschen. Ich kann mich gut erinnern, gerade so im letzten Jahr gab es dieses große Wort von dieser Multikrise, die irgendwie war, dass man so das Gefühl hatte, Krise ist überall. Und wenn man dann mal so ein bisschen auseinandergenommen hat, was für Krisen es eben auch in der Vergangenheit gab, die hat es tatsächlich immer schon gegeben. Deswegen auf gar keinen Fall Grund zur Panik. Das sind die Märkte sowieso in diesen Zeiten auch nicht. Können wir auch gleich drüber reden. Und wie gesagt, wir werden auf alle Fälle Ihre Fragen berücksichtigen. Es gibt vorne hat die Kollegin ein Mikrofon in der Hand, das ist auch ganz gut. Dann hört man Sie besser, vielleicht stellen Sie sich kurz vor und dann würde ich sagen, starten wir mal in diese Session. Insofern schön, dass Sie da sind. So, Frau Traut, dann sind wir ja vielleicht schon tatsächlich mitten im Thema und würde mal dieses etwas, ja, wie ich finde, unglückliche Wort vom Thema Multikrise mal nehmen. Aber wie erleben Sie gerade momentan so die Stimmung an den Märkten? Was ist da gerade los?
Sie haben das eben ja schon angedeutet. Wir sprechen nur noch von Krise oder Multikrise und alles wird eine Krise. Und das führt, und das ist ja auch die Kombination dann zur Politik, zu einem Druck auf das Handeln bei der Politik. Weil alle schauen, die müssen doch was machen, wenn die Welt so schlimm ist. Und als liberaler Ökonom dreht sich mir so ein bisschen der Magen rum, wenn sofort dann auch nach dem Staat gerufen wird. Und dass ein Politiker gerne etwas macht, ist klar. das erhöht seine Macht, das erhöht seinen Wirkungskreis. Und wir sollten nicht immer sofort nach dem Staat schreien. Das ist was, was mir wirklich Angst macht, was wir auch in den letzten Jahrzehnten, also seit der Finanzkrise, wo, und da hatten wir eine Krise, wurde das zum Reflex, expansive Geld- und Fiskalpolitik. Dann in der Corona-Krise, da haben wir es übertrieben, die Quittung haben wir mit der Inflation gekriegt. Und jetzt die Frage, welche Krise haben wir denn eigentlich?
Und auf welche gucken wir besonders, ne?
Naja,
also gibt es so eine Priorisierung an Krisen? Man hat so ein bisschen den Eindruck, im Herbst kommt möglicherweise Donald Trump, da kommt ja schon wieder die nächste Krise auf uns zu. Also so was, also und wie schlimm ist das eigentlich? Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, so einzeln, auch gerade politische Phänomene. Aber kann man die Krisen, so wie wir sie jetzt haben, gerade priorisieren im Hinblick auf das, was die Märkte bewegt?
Also ich würde eher über Megatrends sprechen auf der einen Seite. Dann würde ich gerne über strukturelle Schwächen, ja, also etwas, wo muss man was machen? Und das heißt vielleicht auch nicht mehr, sondern vielleicht auch ein bisschen weniger Staat, um unsere strukturellen Probleme zu beheben. Und dann noch die Frage Konjunktur. Und da wurde auch in den letzten 3, 4, 5 Monaten extrem gejammert. Und wenn wir jetzt einfach mal, ich gucke mir die Fakten an, ich mache es auch wie Sie, Sie gucken sich auch die Fakten an. Letztes Jahr war ja so ein furchtbares Jahr. Aber dieses furchtbare Jahr war arbeitstäglich bereinigt ein Rückgang des BIPs um 0,1%. Also wenn das die schlimmste Krise ist, konjunkturelle Krise, der wir ausgesetzt sind, würde ich sagen, leben wir im Paradies. Und deswegen diese ganze konjunkturelle Diskussion, da können wir auch aus meiner Sicht mittlerweile den Haken dran machen. Denn die letzten Indikatoren sind jetzt wirklich eindeutig, zieht sich durch alle Branchen durch. Also Konjunkturpakete brauchen wir definitiv nicht. Wir brauchen also auch nicht die Schuldenbremse wieder auszusetzen. Also Haken dran, das ist weg.
Zumal man ja auch da sagen muss, es ist ja oft bei Krisen so, der Bundespräsident hat es ja auch eben gesagt, das Thema Arbeitslosigkeit spielt bei uns ja Gott sei Dank gerade auch tatsächlich nicht so eine große Rolle, obwohl man so das Gefühl hat, es gibt so viele Krisen, es gibt auch so viel Schwierigkeiten, aber solange sowas nicht am Arbeitsmarkt ankommt, ist so die Stimmung insgesamt auch nicht so schlecht, ne? Also würde man eigentlich denken, also
wir haben uns daran gewöhnt, dass Arbeitslosigkeit kein Problem mehr ist. Und wir sehen ja jetzt die Kehrseite, die mit dem Megatrend Demografie zu tun hat, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben. Und das ist der Megatrend. Und nicht nur bei uns, das ist in ganz Europa. China hat das auch, USA hat es nicht. Indien hat es nicht, also Japan sowieso. Aber die kriegen das auch besser hin, die handeln das besser. Die machen zum Beispiel Dinge, die für uns oft total undenkbar sind. Dass man länger arbeitet und dass ältere arbeiten und dass das ganz normal ist. Das löst bei uns sofort die nächste Krise aus. Dann kommt sofort wieder die Diskussion, der arme Dachdecker, der mit 75 noch aufs Dach muss, wie schlimm ist das denn?
Mein Eindruck ist immer so ein bisschen, wenn Dinge passieren, dass so die Intervalle so ein bisschen kürzer werden, wo die Märkte auch so drauf reagieren. Ist das so oder ist das nur eine persönliche Wahrnehmung? Wenn ich so dran denke, 2020, als es in Deutschland den ersten Corona-Toten gab. Ich weiß, das war ein Tag, da crashten die Märkte total, weil man plötzlich dachte, boah, jetzt geht's richtig los, jetzt weiß man nicht so richtig, wohin diese Krise eben steuert. Dann haben wir ein paar Tage lang Berichte darüber geschrieben, wohin kann der DAX noch fallen. Es war ein schwarzer Montag an den Märkten. Nach 4 oder 5 Tagen war das dann schon so wieder eingefangen. Jetzt habe ich irgendwie so gedacht, gerade die letzten Tage, wir haben dieses große Thema natürlich, Ukraine, Russland, daran hat man sich leider auch schon ein bisschen gewöhnt. Das muss man leider sagen, nicht menschlich und nicht politisch, aber eben tatsächlich wirtschaftlich. Dann gab es diesen schrecklichen Angriff in Israel, Gazastreifen. Jetzt, dass der Iran vorletztes Wochenende da eingegriffen hat. Aber die Märkte sind ruhig. Ist das eingepreist? Hat man da hat man so den Eindruck, da ist gar kein großer Blutdruckmesser, der irgendwie nach oben geht. Ist das eine persönliche Beobachtung oder teilen Sie das?
Also wir haben mehrere Indikatoren. Also es gibt den sogenannten Unsicherheitsindikator und da tragen tatsächlich die Medien oder auch die Zeitungen zu bei. Da misst ja, wie oft das Wort Unsicherheit in den Medien verwendet wird. Und das ist in Deutschland nicht mehr ganz auf diesem Peak Ukraine-Krieg, Energiekrisenniveau, aber ziemlich hoch und auch höher als in vielen anderen Ländern. Also wir sind verunsichert oder auch die Journalisten sind verunsichert. Ansonsten die wirtschaftlichen Indikatoren im Umfeld von jetzt Gaza und Israel und Iran, das hängt ja alles zusammen. Da gibt es zwei Indikatoren, die für mich wichtig sind und die Wirtschaft beeinflussen, weil der Handel mit den genannten Ländern ist vernachlässigbar. Mhm. Aber es geht um Güter und um Transportwege. Also die Frage, wo geht der Ölpreis hin? Mhm. Also relativ einfach, wo ist der Ölpreis hingegangen? Direkt nach dem Angriff, der fiel erstmal. Also das war dann auch die Reaktion von den großen Exporteuren, die gesagt haben, da erweitern wir doch mal, das ist auch ein Megatrend. Und ich glaube, von der Seite werden wir noch mehr Entlastung sehen, weil in dem Megatrend Dekarbonisierung wollen die großen Hersteller von Öl einfach vorher noch mal Kasse machen. Also die werden das jetzt auf den nächsten Jahren auf den Markt werfen. Das heißt, Ölrestriktionen, relativ geringes Risiko von der Seite, also im Vergleich zu früheren Phasen in den 70ern, wo man das als Waffe eingesetzt hat. Und die andere Frage mit den Transportwegen, das haben wir auch in der Corona-Zeit gelernt, dass das ein Risiko sein kann. Und dann haben wir jetzt bei den Auseinandersetzungen im Roten Meer, sehen wir, dass das tatsächlich auch wirtschaftliche Folgen hat und dass die Schiffe dann einmal einen großen Umweg machen müssen. Aber die Veränderung der Transportkosten ist relativ gering. Also deswegen, Kostenseite hält sich in Grenzen, Knappheiten von Rohstoffen, keine Auswirkungen. Deswegen ist das auch wirtschaftlich so entspannt. Und ob das Einkaufsmanager-Indizes oder der IFO ist oder auch marktnähere Centix und ähnliches, ZEW, die erholen sich alle, weil sie sagen, Konjunkturerholung, die steht schon vor der Tür.
Dieser Satz aus der Börsenlehre, politische Börsen haben kurze Beine, der bewahrheitet sich dann an der Stelle tatsächlich wieder. Ne?
Ja.
Also das ist auf alle Fälle was, können Sie mal direkt notieren, das gilt also immer noch, um sich keine weiteren Sorgen zu machen. Sehr gut. Kommen wir mal ein bisschen von den Krisen weg tatsächlich und gehen wir mal zu diesen Megatrends, die Sie schon angesprochen haben. Was würden Sie sagen? Demografie haben Sie schon genannt. Was sind so die Themen, die momentan die Märkte besonders bewegen? Was ja dann, und das finde ich ja auch immer so das wirklich total Spannende an meinem Ressort bei der FAZ, dass wir einerseits so ganz grob galaktisch das ganz große Big Picture machen, also was ist in Amerika fett los, was, wenn Frau Lagarde bei der EZB die Augenbraue hochzieht, also wie bewegt das die Märkte? Aber es geht sie ja alle an. Es ist ja in jedem Portemonnaie von Ihnen hat das ja Auswirkungen. Und deswegen, also es gibt ganz viele tolle Ressorts bei der FAZ, aber das Finanzenressort ist echt das Spannendste, weil das einfach so unmittelbar tatsächlich wirkt. Und deswegen würde mich mal interessieren, gerade so Megatrends, weil wir ja auch immer so ein bisschen auf der Suche sind, auch wo müssen Anleger hingucken, wo lohnt es sich hinzugucken? Was würden Sie sagen, sind so die Megatrends, die uns abseits der Demografie, die ein großer ist, ein sehr großer Megatrend ist, noch weiter beschäftigen, was Sie auch beschäftigt?
Also zum einen, ich muss das, was Sie eben gesagt haben, einfach nochmal unterstützen. Meine Aussage ist, es ist nicht nur Wirtschaft betrifft uns alle, Wirtschaft, das sind wir alle. Und ich gehe auch an Schulen und wenn ich dann den jungen Leuten sage, sie sind Wirtschaft, weil die Zahnpasta, die sie heute Morgen benutzt haben oder welches Smartphone sie in der Hand haben, das ist eine wirtschaftliche Entscheidung.
Ja.
Und dann fangen die erstmal an, Wirtschaft, das hat ja tatsächlich mit mir zu tun und welchen Rucksack schnalle ich mir über. Und dann wird das irgendwie klarer, dass das nicht Mode ist, sondern dass es auch Wirtschaft ist. Für mich sind die Megatrends, die kann man alle mit einer Alliteration in D. Das macht es einfach und die wachsen auch, die vermehren sich interessanterweise. Ich habe mal mit 4 angefangen, also neben der Demografie, die Digitalisierung, die Dekarbonisierung und auch die Deglobalisierung. Bei vielen anderen ist es noch nicht so eindeutig, wird aber auch diskutiert, also Deindustrialisierung. Dann wechsle ich mal ins Englische, damit es weiter mit den Ds passt. Also Debt, also Schulden, großes Thema. Und
ich dachte gerade an Tod.
Nein. nee, gerade das nicht. Wir werden ja alle immer älter.
Eben, so
also
ist
das,
es, genau.
Das ist kein. Dann Defense, also die Zeitenwende, die da eine Rolle spielt. Und dann kann man noch eine ganze Menge, also alles mit dem Dekarbonisierung, Deglobalisierung, also da kann man viel aufhäufen. Aus meiner Sicht vernachlässigt ist die Demografie. Und die Deglobalisierung ist nichts, was vom Himmel fällt. Da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht aus gut gemeinten Gründen uns Dinge ausdenken, wo wir dann sagen, oh, das haben wir aber nicht gewollt. Mhm. Also, und ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wo dann auch deutlich wird, da wende ich mich ein bisschen gegen den Zeitgeist, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ja sehr gut gemeint. Mhm. Nur, was passiert denn damit? Mhm. Also einerseits, wenn man einfach ganz nüchtern drauf guckt, ist das Protektionismus pur. Mhm. Wir nehmen nicht mehr Güter aus Ländern, die unseren moralischen Ansprüchen nicht entsprechen, was bedeuten könnte, nicht nur, dass die Kosten insgesamt steigen, aus den vermeintlich moralisch guten Ländern nur noch Exporte zu haben, sondern dass die Länder, die unseren Ansprüchen noch nicht genügen, gar nicht mehr am Welthandel teilnehmen und die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung mit Economies of Scale da nicht wahrhaben können. Und das ist was, glaube, da muss man drüber sprechen. Also die Deglobalisierung, die fällt nicht vom Himmel, die macht der Mensch.
Hm. Lieferketten, denke ich, ist ein gutes Thema. Sie haben jetzt gar nicht das Thema Nachhaltigkeit benutzt, weil es natürlich auch nicht mit D anfängt, das stimmt. aber das Thema Dekarbonisierung fällt natürlich in diesem Bereich natürlich. Mir fehlt ja bei diesem Thema Nachhaltigkeit und auch bei den Investmentmöglichkeiten dabei oft so ein bisschen Ehrlichkeit in der Debatte, ehrlich gesagt. Und das passt so schön in dieses Lieferketten-Thema, dass wir jetzt anfangen, irgendwie so zu gucken, ist der siebte Lieferant von links auch wirklich noch unseren moralischen Gesichtspunkten vielleicht, passt das da noch rein? Das Thema Nachhaltigkeit, würde man doch eigentlich auch denken, ist ein Megatrend. Merkt man gerade eigentlich, dass das ein bisschen nach unten rutscht, weil man sich nur Teile der Nachhaltigkeit noch leisten kann, weil man momentan vielleicht auch tatsächlich andere Probleme hat? Wie gucken Sie bei diesen Großthemen auf das Thema Nachhaltigkeit? Es war ja eine Zeit lang, das muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, schon auch viel Marketing-Thema, das muss man sagen. Also alle waren irgendwie nachhaltig und wenn man mal nachgefragt hat, das haben wir ja bei den Interviews auch oft, dann wurde es schon sehr viel dünner. Ich finde, es wird besser, auch mit dem Thema Taxonomie, Europa und so. Also man versucht ja Leitplanken zu legen, aber mir fällt schon auf, es wird so ein bisschen leiser, was dieses Thema irgendwie angeht, aber es wird ja nicht unwichtiger.
Also Nachhaltigkeit, also für einen Ökonom, jetzt gehen wir mal in die alte Zeit zurück, ob es eine gute oder schlechte war, egal. Nachhaltigkeit für einen Ökonom war früher ja solide Finanzen. Mhm. Da haben wir das Debt schon wieder, also die Schulden. Und solide Finanzen wurde bei der Welle der letzten Nachhaltigkeit total ignoriert. Mhm. Man hat gesagt, Restriktionen auf der Geldseite gibt es nicht. Koste es, was es wolle. Wir gucken nur noch auf Nachhaltigkeit. Und dann war meine Frage oft, was ist es denn? Mhm. Also sind es die 17 UN-Kriterien? Nein, war es natürlich nicht. Es war verkürzt auf ESG, also Umwelt, Soziales und dann noch Governance. Und bei Umwelt ist es noch relativ einfach gewesen. Bei Soziales geht das in den Unschärfebereich. Ich könnte es auch willkürlich nennen.
Dazu passen ja die Lieferketten, ne?
Ja.
Das passt ja zum Thema.
Und ich habe auch kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs in meiner kleinen Kolumne vertrautlich auch mal darüber geschrieben. Also wenn wir die Zeitenwende ernst nehmen und wenn auch Deutschland überzeugt ist, dass nicht nur innere Sicherheit, sondern äußere Sicherheit ein Wert ist, dann muss man das auch ernst nehmen und dann muss man das auch nachhaltig umsetzen. Und dann muss man den Begriff nachhaltig vollkommen neu definieren. Und bislang ist es ja so, ESG-Fonds dürfen keine Verteidigungsaktien haben.
Also Rheinmetall permanenter Sieger im DAX.
Genau.
Ja.
Und aber wenn man wirklich sagt, okay, wir definieren jetzt nachhaltig auch auf der Zeitenwende-Seite, dann müsste jeder ESG-Fonds nicht die Rüstungsaktien ausschließen, sondern er müsste gezwungen sein, weil das S wird dann zur Sicherheit und dann merkt man, das ist jetzt was anderes. Und diese verkürzte Sicht auf Nachhaltigkeit. Und auch teilweise ist es ja Etikettenschwindel. Also jeder im privaten Umfeld, ich merke das, der eine sagt, ich fahre auf der Autobahn nur 130, deswegen bin ich nachhaltig. Und die anderen müssen auch 130 fahren, weil der böse, schnelle Autofahrer ist der größte Verschmutzer. Aber dafür darf ich dreimal im Jahr irgendwie nach A, B fliegen. Ich hatte neulich in der Diskussion, ist jemand zweimal im Jahr in die USA geflogen, gesagt, du erzählst doch immer CO2-Emissionen. Ja, ich bin aus familiären Gründen in die USA geflogen. Das darf man.
Das dann ist.
Das ist, genau. Das
Social.
Ist, das, genau, das ist dann S. Und dann merkt man, das ist ja, teilweise klar. So absurd.
Ja, mein Lieblingsthema beim Thema ESG ist das G für Governance, also Unternehmensführung, ist das Thema Tesla, von denen ja alle so begeistert sind, weil das ja ein tolles Unternehmen ist und ein nachhaltiges. Ich weiß nicht, wie sehr Sie Elon Musk bei vormals Twitter jetzt X folgen. Das ist unter Unternehmensführungsgesichtspunkten natürlich eine Vollkatastrophe. Also darf eigentlich überhaupt in keinen ESG-Fonds. Aber das zeigt das ja eben auch, ja, ne? Dass das, wie wenig trennscharf das tatsächlich ist. Inflation würde ich mal kurz mit Ihnen drüber sprechen. Wo geht's denn hin?
Also Inflation, ich meine, das Gute bei Ihnen oder auch bei uns, wir können sagen, das habe ich im Jahr XY geschrieben, weil es steht schwarz auf weiß. Und die Inflation, dass wir die hatten in der Folge von Corona, das war absehbar. Das wurde viel ignoriert, weil die Inflation war ja vermeintlich tot. Und auch das expansive Geld- und Fiskalpolitik mit einer Einschränkung vom Angebot nicht zur Inflation führte. Das war so die allgemeine Denke. Und viele Notenbanken haben das auch verpennt. Dann kam die Inflation. Und dann gibt es ja zum Glück für alles einen Indikator. Und ich bin ein bisschen eher auf der monetaristischen Seite. Ich habe mir auch seit Jahren immer die Geldmenge angeguckt, aber nicht die Zentralbank-Geldmenge, die natürlich durch die Notenbanken seit Jahren aufgebläht wird, weil die ist kein Indikator für das Inflationspotenzial, sondern es muss kaufkraftnah sein. Also muss man sich die umlaufende Geldmenge angucken, ob das M1, M2 oder M3 ist, ist eigentlich wurscht. Und das hat man gesehen, dass die irgendwann dann 2020 fortfolgende stieg sie an. Und das war für mich ein ganz klarer Indikator, jetzt geht es los, weil es nicht mehr bei den Notenbanken in den Bilanzen hängen bleibt, sondern das wird jetzt nachfragewirksam. Nach oben, so hoch wie noch nie in der Nachkriegszeit, also bei uns in der Eurozone, aber auch deutlich runter. Wir sind jetzt bei 2,2%.
Es wird jetzt über Zinspausen nachgedacht?
Ja, und Zinspausen, die müssen senken.
Sie müssen senken?
Ah ja.
Erste Schlagzeile.
Also
Trauer fordert Zinssenkung.
Ja, also, naja, aber ist es.
Ah ja, klar.
Also ich habe viele, viele Jahre, also wir haben ja 20 Jahre zu expansive Geldpolitik gehabt. Also einfach die Idee, man kann mit immer mehr expansiver Geldpolitik alle Probleme dieser Welt lösen. Ich habe viel darüber auch kritisiert. Wie gesagt, Monetarist, da ist man nicht ganz so mit dem Geld ausgeben. Nur die EZB war zu spät und hat dann überzogen. Also dieser starke Anstieg in der kurzen Zeit war auch ein restriktiver Faktor. Und jetzt die Inflation, 2,2%, die Güterpreise fallen, die Energiepreise gehen zurück. Ich habe eben über Öl gesprochen, Nahrungsmittelpreise gehen zurück. Dienstleistungspreise steigen noch, aber das ist ein nachlaufender Indikator. Und das wird sich jetzt so um die zwei outleveren. Also brauchen wir keine restriktive Geldpolitik mehr. Und es wird allerhöchste Zeit, dass die EZB anfängt. Und meines Erachtens sollte sie auch anfangen. Und nicht auf die FED warten, weil da ist die Inflation bei 3,5%, das ist eine andere Situation. Da ist das Wachstum, ja, das erste Quartal war jetzt ein bisschen schwächer, aber da ist das Wachstum so stark, das ist nicht vergleichbar mit uns. Also bei uns ist es allerhöchste Zeit, aus dem restriktiven Bereich rauszukommen, und wir können wir und die Eurozone kann sich das auch leisten. Und
die EZB muss ja auch nicht warten auf die Fed. Dennoch hängt natürlich alles mit allem zusammen. Was erwarten Sie denn? Also glauben Sie, dass die EZB senkt im Sommer?
Ja.
Ja.
Also ich glaube, dass wir jetzt um die zwei so einpendeln, dann gibt es auch mal wieder einen Monat höher. Dann werden alle wieder total nervös werden, dann wird der DAX wieder ordentlich zappeln, weil können die erhöhen, wenn man mal wieder einen höheren Wert hat. Mhm. Aber der Punkt ist ja, Geldpolitik, deswegen, das ist auch eine Kritik meinerseits an den Notenbanken, die sagen, wir machen datenabhängige Geldpolitik. Mhm. Also ein Wert, der heute veröffentlicht wird, beschreibt die Dinge von einem Monat oder zwei Monate zurück. Aber die Notenbank soll ja keine Geldpolitik machen für minus zwei Monate, sondern perspektivisch. Mhm. Und da Geldpolitik so lange dauert, bis sie wirkt, also wir reden über ein Jahr, anderthalb, ist die Frage, brauchen wir noch eine restriktive Geldpolitik? Mhm.
Ist das eigentlich ein Problem, wenn die EZB und die Fed nicht unbedingt gleich laufen? Ist das eigentlich eine Schwierigkeit?
Das ist nur, weil die FED immer vor der EZB war, denkt jeder, die EZB muss vorlaufen. Aber wenn das so wäre, dann müssten wir ja nicht dieses schöne Gebäude im Ostend haben für extrem viele Geldpolitiker. Mhm. Dann könnten wir das zumachen und die machen immer T plus ein Quartal. Mhm. Also das ist es ja nicht. Mhm. Und meines Erachtens hat das auch was mit Souveränität zu tun. Mhm. Also zu sagen, ja, wir gucken, aber die EZB wäre ja auch nicht die erste Notenbank. Mhm. Also beispielsweise in Osteuropa, Polen hat den ersten Zinsschritt nach unten schon im September letzten Jahres gemacht. Mhm. Die haben auch ein Jahr früher erhöht als beispielsweise die EZB. Aber als im September die EZB nochmal erhöht hat, hat Polen schon gesenkt und jetzt die anderen haben nachgezogen, auch in der Welt mittlerweile viele Länder, die gesenkt haben. Also in den USA ist wichtig, ist auch wichtig für die Effekte auf die Zinsen, auf die Aktien, auf die Währungen. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, wenn bei uns die Dinge anders sind, dass die EZB nicht eigenständig handelt.
Ich habe vorhin schon mal Bitte? Gleich machen wir gleich. Ich wollte nur ganz kurz, weil wir bei Amerika sind, Trump noch mal kurz ansprechen. Erwarten Sie da irgendeinen Effekt drauf? Also jetzt ist er erstmal nur sehr wahrscheinlicher oder ist er Kandidat. Er ist noch lange nicht gewählt. Wir wissen noch nicht, was da juristisch passiert. Aber weil wir es vorhin auch schon mal von den politischen Börsen haben, hat das irgendeinen Einfluss auf das, was in Amerika wirtschaftlich passiert und auch in Bezug auf Märkte, Investitionsmöglichkeiten und irgendetwas? Ja.
Also wir haben uns angeschaut, die in der Vergangenheit Performance von republikanischen und demokratischen Präsidenten. Mhm. Entgegen der landläufigen Meinung haben die Demokraten meistens eine bessere Performance gehabt. Wenn man jetzt, weil beide hatten ja schon mal, also Biden jetzt und Trump, da gibt sich nicht allzu viel. Aber es würde natürlich einen Unterschied machen bei der Wirtschaftspolitik. Also die Ausrichtung bei den Branchen würde eine andere sein. Mhm. Also Nachhaltigkeit würde in den USA einfach ausgeixt. Das gibt's nicht mehr.
Ja, klar.
Auch jetzt ein gutes Beispiel, LNG, worauf wir ja bauen. Also mehr als die Hälfte unseres LNG kommt aus USA. Jetzt kommt der Nachhaltigkeitsflügel bei den Demokraten, der sagt, das kann doch nicht sein, dass wir unser Land hier verschandeln. Also hat Biden jetzt erstmal dann Deckel drauf gemacht, damit er auch die Wählerstimmen auf der Seite findet. Da würde Trump sofort wieder sagen, drill, drill und Kohle nur an uns und auch Europa von USA abhängig machen.
Gut, ja, gerne. Sie haben eine Frage. Bitte schön. Nee, machen Sie ruhig das Mikro, das wäre schon gut.
Okay. Stellen
Sie
sich vielleicht kurz vor. Mein Name ist Lore, ich bin auch Fondsmanager. Sie haben in Ihrem Wirtschaftsmodell, glaube ich, die Zweitrundeneffekte außen vor gelassen. Wenn ich alleine überlege, dass jetzt die Renten um 4,5% erhöht werden, überall in der Wirtschaft werden relativ hohe Abschlüsse gemacht. Das ist nicht nur Vergangenheit, das geht doch in die Zukunft.
Das ist, es ist sehr schön, dass Sie das ansprechen. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil ich lese das jeden Tag. Also die Inflation kommt runter Und dann kommt die, und das geht schon, seit wir den Turnaround gesehen haben, kommt, ja, aber es wird ganz langsam runtergehen, weil es gibt ja die Lohnpreisspirale. Und die kommt auf jeden Fall und die kam auch früher immer. Und dann jeden Monat wieder, Inflation fällt. Und jetzt kommt die Lohnpreisspirale. Dann denke ich immer, okay, theoretisch ist das Konstrukt, verstehe ich. Aber gucken wir noch mal empirisch. Wie war das denn früher? Und dann habe ich mir die drei großen Phasen angeguckt mit starken Inflationsanstiegen. Erste Ölpreiskrise, zweite Ölpreiskrise, Wiedervereinigung. Und auch da extrem symmetrisch, also der Ölpreisschock und dann ging es runter. Und wir haben die alle schön übereinander gelegt. Und dann denkt man, das kann doch gar nicht sein. Also es gab nie einen doppelten Anstieg. Und dann gesagt, naja, aber diesmal ist es ja besonders schlimm. Also in den 70er Jahren war ich zwar noch nicht Analyst, aber ich kann mir die Zahlen ja ex post anschauen und auch gucken, wie sind denn damals die Löhne gestiegen. Und da waren die meisten Abschlüsse zweistellig. Mhm. Bei uns sind jetzt nicht die meisten Abschlüsse zweistellig. Sie sind hoch, aber dieser Effekt, den wir hatten, also wenn der Ölpreis sich verdreifacht und die Nahrungsmittelpreise, die davon auch, und die Energie fließt überall ein. Ja, die Löhne steigen und das ist das, was wir auch bei den Dienstleistungspreisen sehen, dass die natürlich anziehen, aber der Effekt ist bei den Erhöhungen, die wir jetzt haben, nicht so stark, dass wir so einen zweiten Anstieg kriegen. Und was man ja oft vergisst, alleine wenn die Preise, weil sie ja schon hoch sind, wenn sie da bleiben, wo sie sind, dann haben wir null Inflation. Also das ist ja so dieser Effekt. Es muss also so richtig viel kommen. Und wenn der von der Güterseite, die Lieferketten, darüber habe ich gesprochen, wenn die wieder funktionieren, die Erzeugerpreise fallen noch. Das sind alles entlastende Dinge. Und deswegen glaube ich, wir werden strukturell nicht dahin zurückfallen, wo wir vor dem Anstieg waren. Das heißt also Nullinflation. Es wird so um die 2% sein. Das sind 200 Basispunkte mehr als vor dieser Struktur. 200 Basispunkte ist richtig viel. Wenn man ausrechnet, wie viel mehr Zinsen man braucht, um das tatsächlich zu kompensieren und 2% Kaufkraftverlust jedes Jahr, das tut ja auch weh.
Absolut.
Und deswegen, wir sehen das. Und der andere Punkt ist, das wurde ja auch an den Märkten schon diskutiert im letzten Jahr, nämlich mit dem Begriff Gierflation. Und Unternehmen wissen, dass die Löhne zeitverzögert kommen. Und die Unternehmen wissen auch, dass mit der Inflation es eine Abschwächung der Konjunktur gibt. Und dieser Effekt, das wurde bei den Unternehmen antizipiert. Und deswegen waren auch die Gewinne im letzten Jahr relativ hoch. Oder wir sehen es auch in den USA. Da ist der Markt ja noch leergefegter. Und 95% der Unternehmen haben fast alle Gewinnüberraschungen gemeldet. Der einzige Sektor, der nicht so gut lief, war Versorger, also Energy. Also das sind alles Dinge, das wissen auch die Firmen. Und deswegen hatten wir auch diese Preissteigerung.
Haben Sie weitere Fragen? Der Herr ganz am Mikro kommt. Stellen Sie sich gern kurz vor.
Mein Name ist Joachim Herbert. Ich berate aus, hat über 40 Jahre Kunden. Und Frau Dr. Traut, es geht mir darum, die Thema Anlegen mit dem richtigen Mix kann man ja auch vielleicht mal umformulieren. Negativer Einfluss durch die falsche Strategie oder durch egoistischen Einfluss. Mir geht, Sie haben vorhin Elon Musk angesprochen als Beispiel. Und wie sehen Sie das, wenn der reichste Mensch der Welt oder die 10 reichsten, sage ich jetzt mal, hier von sich aus diesen berühmten Schmetterlingsschlag eben beeinflussen und damit eben auch den Finanzmarkt und damit auch vieles mehr, sogar die Politik teilweise beeinflussen oder im Griff haben können? Das Gleiche gilt ja die Multikonzerne. Amazon ist normal, wir kaufen bequem ein. Google ist cool, aber unterm Strich, wo führt es in Zukunft hin, wenn immer weniger Markt dafür vorhanden ist, weil ich zumindest es mir bequem mache damit.
Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist Ihre Idee, die Macht von Einzelnen einzuschränken. Nehmen wir noch mal Elon Musk oder auch Tesla. Also ob das wirklich notwendig ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Was mich wundert, ist, wenn man solchen Leuten Vorzüge gibt, die andere nicht bekommen. Das finde ich ein Problem. Also die ganze Diskussion, die wir dann in Brandenburg haben, da geht das. Also da macht man ein Kotau. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also weil wenn jemand eine Firma hat, die schon so erfolgreich ist, dann braucht er auch keine Subventionen mehr. Also auch diese ganze Diskussion, auch mit Blick auf... Auch mit Blick auf Nachhaltigkeit. Wir sollten oder der Staat sollte nicht entscheiden, welche Firma an welchem Ort jetzt die Zukunft ist. Da sollten die Rahmenbedingungen, habe ich vorhin schon mal mit den strukturellen Rahmenbedingungen angedeutet, und es sollten für alle gleiche Chancen sein. Und der Markt sanktioniert Elon Musk jetzt weltweit ziemlich gut. Weil er nämlich sagt, deine Autos wollen wir gar nicht mehr so haben. Er muss abbauen, er muss, und da trifft natürlich auch dann die Arbeitnehmer, was bedauerlich ist. Aber auch das muss man wissen, wenn man da so in einer Firma arbeitet, mit so einem Hire-and-Fire-Typ, in welche Situation man sich begibt. Also wenn man da als Politiker sich nicht so sehr vor den Karren spannen lässt. Also ich, wie gesagt, das ist meines Erachtens in Brandenburg passiert und das sollte in Mecklenburg-Vorpommern mit Intel nicht wiederholt werden. Das finde ich ganz furchtbares Ansinnen, was für die Region eine Katastrophe ist bei dem Fachkräftemangel, den wir schon haben. Wenn dann alle Leute, die da arbeiten, auf diese Firma abgezogen werden, weil sie mit den Subventionen alles bezahlen können.
Aber das, was Sie sagen, ist ja in Bezug auch auf Amazon oder Google ganz interessant. Das ist auch was uns immer wieder erreicht. Sollte man da noch rein investieren? Die sind schon so teuer. Wo gehen die möglicherweise noch hin und haben die schon so eine Marktmacht? Da hat man ja immer so ein bisschen den Eindruck, gut, sie sind natürlich auch First Mover gewesen. Das ist immer auch ein großer Vorteil. Was heißt schon teuer? Was heißt schon billig? Ich habe sogar mal gelernt, es gibt eigentlich gar nicht teuer, sondern ist etwas preiswert. Ne? Und da ist eben so die Frage, das zu begrenzen. Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie halten nicht viel davon, wenn der Staat zu viel eingreift. Das wäre natürlich sowas. Ne? Sollte man Amazon begrenzen, wenn wir das machen, dann haben wir nochmal eine neue Diskussion. Solange die Leute da rein investieren und meinen, sie müssten das machen, Frage. Ne?
Ja, also das ist etwas, gehen wir mal zurück, auch in der Finanzkrise. Dinge, die gemacht wurden, es gab in allen möglichen Ländern Probleme. Und eines ist mir besonders in Erinnerung geblieben, dieses Miniland Island. Und die schienen damals den Heiligen Gral gefunden zu haben. Und ich glaube, als es bei uns gar keine Zinsen gab, haben die dann fürs Girokonto 6 oder 7% gezahlt, haben in Deutschland fett plakatiert. Und dann haben die Leute gesagt, ach, dann schicke ich mein Geld auch nach Island. Das ist zwar, was da an Geld reinfließt, ein Vielfaches des Sozialprodukts, aber wird schon gut gehen. Das ist eine Spekulation gewesen. Und dann wurden tatsächlich die Leute entschädigt. Und das ist ein Problem. Also das darf der Staat nicht machen. Also wer in diese Aktien investiert, wer das Risiko mitgeht, sollte man immer wissen. Auch Technologieaktien, die sind ja höher bewertet, weil sie ein Spiel, eine Wette auf die Zukunft. Denn wenn es dann runtergeht, auch das hatten wir ja schon. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über die neue Marktblase. Da gab es ja auch plötzlich alle, die wussten, wie man ganz schnell reich wird. In jedem Gespräch von allen meinen Freunden, die bislang niemals mit Finanzmärkten zu tun hatten. Und ich spreche privat da nicht drüber. Die haben mir dann erzählt, und übrigens, du weißt, was ich gerade gekauft habe? Oh, in 4 Wochen, da mache ich 1000%. Und dann höre ich bald auf zu arbeiten, dachte ich mir, okay. Ja, aber also das ist absolut. So ein bisschen was wir oft sehen. Es wird nach dem Staat gerufen und dann will man unbedingt, dass der Staat auch einen rausboxt und das ist total der falsche Ansatz.
Immerhin muss man mal sagen, ich kann mich gut erinnern, Infineon ist ja so ein Fall, sie sind ja mal durch ein ganz großes Tal der Tränen gegangen, ich weiß noch, als sie an die Börse gingen, dann waren sie mal Pennystock, jetzt wieder Chips, apropos Megatrends, sind sie wieder ganz weit oben, also der lange Atem, das Diversifizieren ist auf alle Fälle immer eine gute Strategie und manchmal muss man es vielleicht auch einfach ein bisschen aushalten können. Sie kommen gleich noch mal dran. Erstmal den Herrn hier vorne.
Kennen Sie schon Kleinanzeigen-Immobilien? Mit den leistungsstarken Vorteilspaketen für Immobilienprofis von kleinanzeigen.de machen Sie sich und Ihr Portfolio sichtbarer denn je. Kleinanzeigen ist mit mehr als 15 Millionen erreichten Kunden monatlich in der Immobilienkategorie Ihr Partner für mehr Erfolg. Entdecken Sie jetzt die flexiblen Vorteilspakete. Mehr als 11.000 Immobilienprofis vertrauen bereits darauf. Erfahren Sie mehr auf kleinanzeigen.de/Immobilienprofis.
Günther Martin, ich habe eine IT-Firma. Sie haben bei Ihren Risiken den Fachkräftemangel gar nicht erwähnt. Gut, da beginne ich mit D, es sei denn, dass man auf Dachdecker und Drogisten einschränkt. Ist Fachkräftemangel kein Risiko?
Doch, das subsumiere ich unter der Demografie. Also die Demografie führt ja genau dazu, dass wir den Arbeitskräftemangel haben. Wir haben nicht mal nur Fachkräftemangel, wir haben Arbeitskräftemangel. Und das ist auch nicht etwas, was in Zukunft kommt, sondern was wir jetzt schon haben. Ich sag das mal plastisch, wirklich Zahlen. Wir haben aktuell einen Unterschied absolut von den 20-Jährigen zu den 65-Jährigen, eine Differenz von 270.000. Also das ist einfach schon klar. Also die 65-Jährigen, die meisten, die sind schon irgendwie aus dem Arbeitsleben raus. Und es kommen in der Kohorte der 20-Jährigen kommen 270.000 weniger nach. Aber merkt man schon, es fängt langsam an. Und mit den Babyboomern, das ist ja diese Kohorte, wo immer zu viel war, das ist ja das, womit Babyboomer groß geworden, in den großen Klassen, im Studium, in den Hörsälen, auf den Treppenstufen, feuertechnisch natürlich nicht erlaubt, aber war halt kein Platz, hohe Arbeitslosenquoten, also all das, das gehört alles zur Demografie. Im Jahr 32 wird diese Differenz in dem Jahr, allein in dem Jahr, bei 620.000 sein. Wenn Sie jetzt sagen, das ist ja, gut, ist ja nur eine fast nur mehr bis als Verdopplung. Nee, das ist die Scheibe in dem Jahr. Mhm. Wenn ich das aufaddiere, haben wir einen Verlust von Leuten, nicht von Arbeitsplätzen, einen Verlust von Leuten von mehr als 5 Millionen. Und deswegen hoffe ich so ein bisschen auf die Digitalisierung, dass der ein oder andere Job wegdigitalisiert wird, weil diese 5 Millionen fehlen.
Ja. Sie hatten noch eine Nachfrage, oder?
Verstanden vielleicht von mir. Bei Masken ist es weniger jetzt um das Negative in Deutschland, aber dieser Weltmensch von Finanzstärke her, da hat ja auch unabhängig von ganz wenigen Ländern auf der Welt, hat er ja aus Spaß sich ein Raumhobby draus gemacht, zum Beispiel die Raumfahrt. Er hat Mädchen und so weiter. Wie weit kann er mit seiner Finanzkraft insgesamt überhaupt die Welt, damit die Politik und die Wirtschaft beeinflussen? Oder wenn er sich mit 3, 4 anderen eben auch sieht, Putin aus anderen Interessen zusammentut.
Also ich kenne die Rangliste der reichsten Leute in der Welt nicht auswendig, aber ich glaube nicht, dass er ganz vorne ist. Ich glaube, es sind entweder Chinesen oder Inder, die ganz vorne sind. Und diese Diskussion, dass Reiche mehr Macht haben, passiert ja nur, wenn die Politik sich, ich sag's mal ganz, ganz direkt, wenn die Politik sich korrumpieren lässt. Weil Geld allein, also Geld ist ein wichtiger Faktor, aber Geld allein ist es halt auch nicht. Also wenn wir ein sauberes Rechtssystem haben und wenn wir gleiche Regeln für alle haben, also finde ich das auch nicht schlimm, wenn jemand mehr Geld hat. Insbesondere, und das gehe ich mal wieder auf Deutschland, Wenn wir gucken, was passiert in Regionen, wo erfolgreiche Unternehmer sind. Ich wohne in der Region von Heidelberg. Ich sehe da, was da an Kliniken gebaut wird und dass das mehr oder weniger alles von einer Firma finanziert wird. Das ist ein Segen. Und ich glaube, die Reichen da oben, die Bösen und wir armen Schlucker hier unten, und die machen mit uns, was sie wollen. Wir brauchen... Das ist auch vorhin in den ersten Reden deutlich geworden. Wir brauchen eine starke Demokratie und wir brauchen gleiche Rechte für alle. Und auch, was ich mit der perspektivischen Firma in Mecklenburg-Vorpommern angedeutet habe, brauchen wir nicht. Mhm. Da brauchen wir nicht noch Geld hinterherwerfen.
Da hinten, Sie kommen gleich nochmal. Geil.
Ja, mein Name ist Matthias Krämer. Ich bin Mediziner, somit ein bekennender Experte für Finanz, ja, ein Dilettant halt.
Ah, oh, das können wir ändern.
Ja. Ich möchte nochmal nachhaken bei der Frage mit Trump. Ich meine, uns allen ist bewusst, dass das ja möglicherweise doch ein bisschen tiefer geht und nicht nur ein klassischer Regierungswechsel zu den Republikanern sich da anbahnt. Sie sagen, Sie erwarten den typischen kurzen Dip, den wir auch bei der ersten Wahl von Trump hatten.
Was habe ich gar nicht gesagt?
Gut, dann würde mich interessieren, was Sie dazu zu diesem Thema zu sagen haben. Weil das beunruhigt natürlich schon ein bisschen, gerade wenn man amerikanische Aktienpakete besitzt, wie sich da die Entwicklung im Umfeld dieser einer eventuellen Wahl von Trump.
Kommt auf den Mix an, würde ich sagen, oder? Bei Ölunternehmen haben wir einen guten Start, würde ich
also
mal sagen, bei
Trump. Das Problem ist so ein bisschen, die Parole von Trump ist ja sehr einfach: ist America first. Mhm. Und er wird alles tun, dass es USA, zumindest in den 4 Jahren, in denen er dran ist, ziemlich super laufen wird. Der wird wieder die Steuer senken, das wird das Fiskaldefizit noch weiter erhöhen. Was interessiert ihn die Verschuldung in den Jahren nach ihm, ist ihm vollkommen egal. Er wird, auch was Biden gemacht hat, auch Steueranreize nicht nur für Inländer, sondern auch für Ausländer machen, dass viele Firmen in die USA kommen. Und dann wird er sagen, guck mal, was ich mache. Die Arbeitsplätze wandern nicht mehr nach China ab, sondern in die USA. Wahrscheinlich wird er den Protektionismus, den er angefangen hat, weiter fortführen, was uns geschadet hat damals. Also unsere Industrie ist sehr stark schon eingebrochen, obwohl wir nur über die Achse China, weil da waren die stärkeren Zollerhöhungen. Wenn er aber, was er die ganze Zeit ja schon machen wollte, aber dann zum Schluss nicht mehr geschafft hat, hohe Zölle auf Autos einzuführen, dann tut es uns richtig weh, weil die USA ist das Land, in das wir am meisten Güter exportieren und ganz vorne sind Autos. Also die Frage wäre dann nicht, muss man sich Gedanken machen um den US-Aktienmarkt, sondern es ist eher die Frage, welche Effekte hat das für uns? Und ich bin sicher, weil er sehr viel Macht hat. Und da kommt es ja natürlich auch drauf an, wie wird dann der Kongress zusammengesetzt? Dann kann er einfach durchmarschieren oder kriegt er noch eine Opposition? Aber die Angst um die USA, die hätte ich eher nicht. Ich würde mir eher Sorgen machen, dass wir USA nicht mehr haben als ein Land, was die ökologische Nachhaltigkeit auch noch im Blick hat. Das fände ich sehr bedauerlich. Aber ich würde mir schon ein bisschen Sorgen machen um unsere Industrie, weil das ist ihm gerade alles egal und Europa ist ihm auch gerade egal.
Liebe Frau Traut, wir sind schon fast am Ende, aber ich kann Sie natürlich nicht entlassen ohne DAX-Prognose 2024.
Also ich hatte mal einen Kollegen in meinem ersten Job als Aktienbroker, und da haben wir das natürlich auch gemacht, dieses Quartalsspiel, und der hat immer gesagt, das ist so wie im Nebel auf eine sich bewegende Scheibe zielen. Das machen wir auch. Mhm. Aber wir gehen anders ran. Wir haben unseren sogenannten Bestindikator. Wir gucken nach Bewertung, wir gucken nach Stimmung und wir gucken nach Technik. Und dann gucken wir, wo sind die mittel- bis langfristigen Renditeperspektiven. Mhm. Und die liegen beim DAX bei etwa 5-6%. Das heißt nichts anderes. Perspektivisch sieht das ganz gut aus. Nur aktuell sind wir sind vom Niveau her bei diesem Indikator im sogenannten Haltebereich. Also die dollen Signale, die hatten wir im Oktober 22, als der DAX bei 12.300 war, als alle gesagt haben, oh, jetzt geht die Welt unter. Mm-hmm. Also so ein bisschen, man braucht, wenn die richtig dollen Signale sind, immer nur, wenn sich alles ganz furchtbar anfühlt. Mm-hmm. So ganz furchtbar fühlt sich's nicht mehr an. Mm-hmm. Also wir sind jetzt in diesem Haltebereich und der Markt zappelt auch gerade ein bisschen, weil nämlich die Frage, ob die Fed auch senkt, ein Belastungsfaktor ist. Und das sollte man auch aushalten. Perspektivisch sind wir dann wieder optimistischer.
Na, ich finde, das ist doch ein gutes Schlusswort. Es sieht ganz gut aus. Das haben wir mal auf alle Fälle mitgenommen als Zitat. Die Tage hatten wir bei uns in der Zeitung DAX 20.000. Also insofern, da ist noch einiges drin. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie hier waren. Liebe Frau Traut, danke, dass Sie heute mein Gast waren. Wenn Sie Lust haben, gleich in ungefähr einer Viertelstunde wahrscheinlich wird das so sein. Apropos Fachkräfte, der wird da einiges zu sagen haben. Der Arbeitgeberpräsident Herr Dulger dann wieder auf dem großen Panel. Ich danke Ihnen.
Danke.
Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
Kennen Sie schon Kleinanzeigen-Immobilien? Mit den leistungsstarken Vorteilspaketen für Immobilienprofis von kleinanzeigen.de machen Sie sich und Ihr Portfolio sichtbarer denn je. Kleinanzeigen ist mit mehr als 15 Millionen erreichten Kunden monatlich in der Immobilienkategorie Ihr Partner für mehr Erfolg. Entdecken Sie jetzt die flexiblen Vorteilspakete. Mehr als 11.000 Immobilienprofis vertrauen bereits darauf. Erfahren Sie mehr auf kleinanzeigen.de/immobilienprofis.